Ja, so hat man mal einen Eindruck von der Arbeit. Eindruck von der Arbeit von Marco und Justina bekommen. Ich habe mir gedacht, wie erkläre ich oder wie hole ich euch am besten ab? Ich gehe mal die Chronologie durch. Und zwar sind wir 2013 mit 13 Leuten hier aus der Gemeinde nach Südafrika geflogen und haben uns die Arbeit vor Ort von Marco und Justina angeschaut. Ich war mit meiner Familie auch vor Ort. Und in den Gesprächen kam von Marco und Justina auf, Mensch, wir sind hier über eine Organisation hier in Südafrika und diese Organisation hat Verwaltungskosten von 15-20%. Das heißt also, die Spenden kommen nicht zu 100% an, sondern 15-20% circa sind Abzüge, die für die Verwaltung gebraucht werden. Genau. Da kam dann die Idee, ob wir nicht hier in der FCG einen Verein gründen können, um dort, ich sag mal, das Niveau der Verwaltungskosten ein wenig runterzufahren und das ehrenamtlich zu machen. So sind Ende 2013 haben wir mit 7 Leuten den Verein gegründet und der ist dann 2014 an den Start gegangen. Wir haben einen 5-köpfigen Vorstand. In dem Vorstand heute bin ich einmal drin, dann 3 Leute bei uns aus der Gemeinde. Einmal der Volker Gerzen, dann Tanja Gerzen und Marco als Missionar vor Ort. Genau, das, was ihr an Arbeit gesehen habt, das ist nicht alles gewesen. Ein großer Teil ist auch Männer- und Frauenarbeit. Ich bin mit meiner Familie jetzt im März, April wieder vor Ort gewesen. Wir haben uns die Arbeit angeschaut. Und ich bin Marco auch in einer Reha-Einrichtung gewesen in Johannesburg. Sind wir von Kapstadt dann rübergeflogen nach Johannesburg und haben dort die Männer besucht, die in der Reha sind. Dort sind Männer, die aus dem Drogenmilieu, aus Alkohol, aus dem Gangsterkreisen raus wollen. Die führen dann Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort. Und wenn sie bereit sind, dann bringt die Organisation, also unsere Organisation, sie dann nach Johannesburg und dann gehen sie in eine Reha. Die dauert je nachdem wie schwer der Fall ist, sag ich mal, oder was die Menschen erlebt haben, dauert es 9-12 Monate teilweise, die sie in der Reha sind. Und was mich ganz besonders berührt hat, ich bin ja jetzt schon viele Jahre in Südafrika gewesen und ich kannte einen Mann von der Straße, der als Parkplatzeinweiser gearbeitet hat und der in Drogen unterwegs war und total verrissen auch aussah. Und der ist auch in eine Reha gegangen und den haben wir vor Ort dort auch besucht. Also wenn man dann mitbekommt, wie Gott die Menschen verändern kann und was für Potenzial in den Menschen drin ist, dann ist das etwas, was die Herzen oder besonders mein Herz dann begeistert. Und das baut mich immer wieder auf und ich weiß, warum wir das machen für den Verein, warum wir da ehrenamtlich tätig sind. Und es ist einfach ein Segen, den wir nach Südafrika bringen können als Verein. Ja, so ein kurzer Abriss von Hosa. Wie gesagt, wir haben ja heute Kaffee. Ich stehe gerne für Gespräche nochmal zur Verfügung dann beim Kaffee, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich muss euch aber warnen, versucht nicht nach Südafrika zu fliegen zu Marco. Der nimmt euch gerne auf oder ihr könnt ihn gerne besuchen, weil das hat Potenzial, dass ihr da nicht mehr von loskommt. Ne? Also wer einmal in Südafrika gewesen ist, der ist oft infiziert. Wenn ich mit meiner Frau spreche über Südafrika, dann merke ich schon, je mehr wir sprechen, desto mehr kriegt sie Tränen in die Augen, weil sie einfach Sehnsucht hat nach Südafrika. Ja, ansonsten habe ich noch ein paar Flyer ausgelegt. Da auf den Tischen habe ich noch ein paar ausgelegt. Hier oben seht ihr auch nochmal Banner, was wir aufgestellt haben. Besucht auch gerne unsere Website. Ja, soweit unser Hosa-Verein.
Danke, Ingo. Einen tosenden Applaus. Ich gebe das dazu für dich. Ich habe das ja gerade schon angekündigt. Das können wir hier nochmal auf die andere PowerPoint bräuchte ich bitte einmal ganz kurz nochmal. Genau. Herz gemacht. Habe ich gerade angekündigt. Das ist ein Teil davon. Wir wollen also heute die Spende, die Kollekte, die wir zusammenlegen nach dem Gottesdienst, ist für Hosa. Wie letzte Woche die Kollekte für die Felberter Mission war, für Aki und Ellie. Und die Woche davor für IJM. So wollen wir das heute auch handhaben. Und am im November, am 20. November, wird der Basar in Sandkuch stattfinden, bei den evangelischen Gästehäusern. Da sind wir als Gemeinde mit den evangelischen Gästehäusern zusammen dabei, einen Basar vorzubereiten. Julia ist da die Ansprechpartnerin, sie ist auch heute da, da vorne seht ihr sie, könnt ihr sie auch ansprechen. Sie braucht noch Hände, Ringe, Leute, die irgendwas machen, tun und herstellen, was wir denn dort versilbern können und dann für diese drei Projekte auch einsetzen können. Also das sei euch auch nochmal bitte an dieser Stelle ans Herz gelegt, der Basar herzgemacht. So, dann jetzt bitte meine Folie, die ich vorbereitet habe. Eine letzte Ansage, die ich jetzt noch machen möchte vor der Predigt. Pastor Ingolf Elzel haben wir eingeladen. Wir haben als Gemeindeleitung die letzten Tage miteinander besprochen, wie die nächsten Schritte sein können. Wir haben als Gemeinde eine Krise hinter uns, in der es auch sehr viel Verletzungen und solche Dinge gab. Wir haben den Impuls gehabt und auch bekommen und wollen dem auch nachgehen, das Thema Vergebung, Versöhnung in unserer Gemeinde zum Thema zu machen und haben Pastor Ingolf Elze eingeladen, dass er bei uns zwei Abende gestaltet zum Thema Einheit, damit die Gemeinde Gottes Zukunft hat. Das ist ein Abend, wo wir euch einladen wollen als Gemeinde. Das soll dort zu einem geistlichen Abschluss kommen, das, was hier in dieser Gemeinde passiert ist, damit es dann in die Zukunft hin uns nicht immer weiter beschäftigt. Es kann sein, dass wir im Vorfeld noch ein oder das andere Gespräch führen wollen oder müssen miteinander, aber wo wir Sachen vielleicht inhaltlich klären, das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht hat der eine oder andere da noch ein Bedürfnis, dann mag das sein. Lasst uns da ins Gespräch kommen. Aber an diesen beiden Abenden soll wirklich auch geistlich ein Abschluss gemacht werden. Bruder Ingolf Elzel war schon einige Male bei uns in der Gemeinde, ist der ehemalige Präses des BFP, also ein Mensch, der sich auch mit Krisen in Gemeinden auskennt, will ich damit sagen. Jemand, der also auch da etwas zu sagen hat, der neutral ist in dieser ganzen Sache und auf den wir uns an der Stelle freuen dürfen als Gemeinde. Diese beiden Abende könnt ihr euch schon mal rot im Kalender ankreuzen. 20 Uhr geht's an diesen beiden Abenden los. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns als Gemeinde treffen können. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier in deiner Gegenwart treffen können, dass wir auch nicht alleine unterwegs sind in unserem Glauben, sondern dass du uns Schwestern und Brüder an die Seite gestellt hast. Weil manchmal brauchen wir die Ermutigung von einem Bruder, einer Schwester. Manchmal brauchen wir es zu wissen, dass da Menschen sind, mit denen wir gemeinsam glauben, wenn uns der Wind ins Gesicht schlägt und wir manchmal nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich danke dir dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir miteinander unterwegs sind zu dir, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich, Jesus. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und ich danke dir dafür, dass du, ja, dass wir jetzt darauf hören können. Ich bete, dass du mir dafür Gnade gibst, das rüberzubringen und allen, die hier sind und allen, die zuschauen, Gnade zum Hören und das Wort aufzunehmen. Amen. Warum sollte ich eigentlich in den Gottesdienst gehen? Das ist eine gute Frage. Und darum haben wir uns gedacht, wir wollen eben diese Predigtreihe machen. Vier gute Gründe, hoffentlich, warum wir Gottesdienste feiern. Das ist in erster Linie eine Predigtreihe, die Christen ansprechen soll. Also Menschen, die sich Christen nennen, die Jesus nachfolgen und die sicherlich in den letzten Monaten und Jahren herausgefordert waren, sich die Frage zu stellen an der einen oder anderen Stelle, warum mache ich das eigentlich noch? So ist es ja auch ganz gemütlich, so sonntags morgens auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie brauche ich Gemeinde auch nicht, ist sowieso alles doof und die sind ja auch alle irgendwie, naja, könnt ihr euch ja vorstellen. Also warum machen wir das eigentlich? Warum feiern wir Gottesdienste zusammen? Ich würde sagen, dass einer der wichtigsten Impulse ist, weil Gottes Wort es sagt. Gottes Wort sagt uns das. Ich habe hier mal einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief, der als eine Kardinalstelle angesehen werden kann, wie ich denke. Da sagt der Autor des Hebräerbriefes: Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Hier geht es also darum, der ganz klare Impuls, verlasst die Versammlung nicht. Trefft euch als Christinnen und Christen. Habt aufeinander Acht. Aber wenn man das tut, wenn man sich auch gegenseitig ermahnen und ermutigen möchte, dann muss man sich fragen, was ist denn der Maßstab? Macht das so jeder so nach seinem Gutdünken? Macht das jeder so nach seinem eigenen Gusto, so nach dem Motto, das ist eine Gemeinde nur für Bayern-Fans. Die hat eine ganz schlechte Woche hinter sich, 5-0 verloren und so. Und das ist ich habe Mails bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, das war eine ganz schlimme Woche. Egal. Aber sozusagen, was verbindet uns denn eigentlich? Und das ist nicht irgendwie ein Fußballverein, das ist nicht irgendwie deine Meinung und deine soziale Rasse darf man nicht sagen, deine ethnische Herkunft, dein Geschlecht oder was weiß ich was, sondern was verbindet uns denn? Wir suchen doch nach Gemeinsamkeiten im Glauben. Was ist das Kriterium für eine Ermahnung dann an der Stelle? Und hier wird auch darauf hingewiesen, in dem Text im Hebräerbrief, dass der Tag Christi, der Tag Gottes, dass der sich naht. Das ist also hat eine eschatologische, wie dann die Theologen sagen, also eine endzeitliche Dimension. Die Versammlung nicht zu verlassen bedeutet also dran zu bleiben an Gott. Das bedeutet, Gott wird wiederkommen und er wird seine Gemeinde in die Ewigkeit hineinholen. Und ist die Frage, sind wir dann zusammen? Sind wir dabei? Hast du Menschen, die dich ermutigen, die dich anreizen zu guten Werken? Wenn du sonntags nur auf dem Sofa sitzt und da nicht mehr runterkommst, wie gesagt, Corona ist eine Ausnahme, versteht mich nicht falsch. Und auch Krankheit kann eine Ausnahme sein und Alter kann eine Ausnahme sein. Aber außerhalb von geistlicher Gemeinschaft zu leben und zu meinen, man kann das als Christ überstehen, ich halte es für eine Utopie. Und das ist nicht meine subjektive Meinung, sondern ich glaube, Gottes Wort sagt es, dass wir an der Stelle darauf Acht haben sollen, eben in die Versammlung zu gehen, dass wir geistliche Gemeinschaft haben. Das ist der Grund, warum wir uns in diesen Wochen die Frage stellen, warum machen wir das hier eigentlich, Gemeindefeiern? Wir haben davor uns die Frage gestellt, wie kommen wir vom Individuum, in der Predigt 3 davor, vom Ich zum Wir durch ihn? Das heißt also, wir sind dabei, uns die Frage zu stellen, was machen wir hier eigentlich? Und Corona und die Gemeindekrise und viele andere Krisen haben uns ganz schön durchgerüttelt. Da ist ziemlich viel passiert. Und vieles ist auf den Prüfstand gekommen. Und vieles, was nicht echt war, ist zerbrochen. Und wir sehnen uns danach, ein Fundament zu haben. Und wir versuchen, in dieser Predigtreihe ein Fundament in dem Wort Gottes zu schaffen. Warum machen wir das hier eigentlich? Und wie gesagt, es soll sich keiner schlecht fühlen, weil er wegen der Corona-Krise sagt, ich bin aus Sicherheitsgründen zu Hause. Alles okay, kann man alles verstehen. Ist gerade nicht so einfach. Auch unter Christen, ja, an diesem Thema scheiden sich auch die Geister. Lass uns bitte, bitte nicht an dieser Stelle über dieses Thema diskutieren. Ist ein schwieriges Thema. Aber das Corona-Pro oder Contra sind, das verbindet uns nicht. Christus verbindet uns. Das bleibt. Wir sind als Christen herausgefordert, an der Stelle unser Fundament zu suchen. Das müssen wir ganz neu und ganz anders tun, als wir das vielleicht vor 2 oder 3 Jahren getan haben. Also, wenn wir als Christen die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen, leben wir in der Weise, dass wir ein Anstoß werden für das Evangelium. Weil Christsein bedeutet, Teil des Leibes zu sein. Es wäre so, als wenn ich sagen würde, mein Finger sagt, ich habe keine Lust mehr, an diesem komischen Körper rumzuspringen. Der schneidet sich mal irgendwie ab oder trennt sich oder wie auch immer. Der wird sterben. Meine Hand kann nicht sagen, ich brauche diesen Rest nicht, weil ich bin so schön. Kann sie nicht machen, wird nicht funktionieren. Und genauso ist es mit dir. Der Leib Christi braucht dich und du brauchst den Leib Christi. Der Leib Christi braucht dich, die Gemeinde braucht dich. Und wenn du hier sonntags nicht bist, unter normalen Umständen, und wie gesagt, nicht, wenn du mal im Urlaub bist oder krank bist oder im Alter nicht mehr rausgehen kannst. Das ist nicht gemeint. Aber hier sind Menschen, die dich brauchen. Hier gibt es Menschen, wo du sonntags einen Auftrag hast. Kann sein, dass du ein Wort der Ermutigung hast. Du begegnest einem Bruder, einer Schwester im Foyer. Und du hast ein Wort der Ermutigung für sie. Das ist viel wichtiger als alles, was hier im Gottesdienst passiert, für diese eine Person vielleicht. Du hast ja eine Rolle hier in dieser Gemeinde. Jesus hat dich mich in diese Gemeinde gestellt. Das ist meine feste Überzeugung. Jesus hat uns hier zusammengestellt. Ich habe mir das nicht ausgesucht, mit wem ich hier Gemeinde baue. Wenn ich es mir ausgesucht hätte, dann wäre das eine oder andere wäre anders gelaufen. Gott sei Dank hat Jesus sich seine Gemeinde ausgesucht. Und wir sind uns manchmal auch eine Herausforderung, ist mir völlig klar. Aber dass wir uns treffen zum Gottesdienst, dass wir Gottesdienste feiern, indem wir uns miteinander auf Gott ausrichten, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben das auch im letzten Jahr in unserer Vision schon zum Ausdruck gebracht. Das ist Teil unserer Gemeindevision. Wir wollen Gottesdienste feiern und sie sollen das Highlight der Woche sein, weil wir dort gemeinsam Gott begegnen, weil wir dort Menschen einladen wollen, sich mit hineinnehmen zu lassen in das, was Gott in unserem Leben tut. Gottesdienste sollen so sein, dass du Menschen einladen kannst. Ich gebe mir wirklich größte Mühe, nicht wie ein Theologe im Elfenbeintürmchen zu reden. Ich gebe mir Mühe, damit du und deine Leute, dass du deine Freunde einladen kannst und jeder mit versteht, was ich hier sage. Unser Lobpreisteam bereitet sich in der Weise auf die Musik vor, versucht uns mit hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes durch Musik, damit wir Gott begegnen können. Das ist ein Dienst. Und das versuchen wir so zu tun, dass Menschen aus unserer Zeit, die jetzt hier in dieser Welt leben, das verstehen können, sich innerlich andocken können, ohne dass sie erstmal 3 Monate einen Kurs machen müssen und irgendwie theologische Fachbegriffe lernen müssen oder irgendwelche musikalischen Lieder auswendig gelernt haben müssen. Sondern du bist eingeladen, den ersten Gottesdienst, den du hier mit uns feierst, eine Begegnung mit Gott zu haben. Das ist unser Wunsch. Das wollen wir tun als Gemeinde. Darum setzen wir uns hier gemeinsam ein. In der letzten Woche hat Daniel über das Thema Anbetung gesprochen, über das, was hier vorne an sehr präsenter Stelle und sehr, sehr wichtiger Stelle passiert, nämlich, dass wir Gott unser Halleluja zusingen. Heute möchte ich mit euch über den zweiten Grund nachdenken, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören. Was ist der Grund dafür, dass hier immer eine Predigt passiert? Wenn wir zurück an Hebräer denken, da war der Gedanke, dass wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, dass wir miteinander im Gespräch sind. Über was denn? Über was sollen wir denn reden? Wo sollen wir es denn austauschen? Wie sollen wir uns denn ermahnen? Einfach nur tolle Chaka-Sprüche, so streng dich ein bisschen an und ist der eine mutiger als der andere? Oder ich habe deine eigene Erfahrung, die ist schön für dich, aber mir hilft die nicht. Was uns verbindet an der Stelle ist das Wort Gottes. Das können wir uns gegenseitig zusprechen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Gottes Wort. Wie oft habe ich das in den letzten Monaten erlebt? Dass mein Bruder, eine Schwester ein Wort Gottes zuspricht. Und das war ein Bibelvers, eine WhatsApp, eine E-Mail, ein Zettel zugesteckt. Und das war Gottes Wort für mich. Und wie oft höre ich das von anderen Schwestern und Brüdern, die das genauso erlebt haben. Gottes Wort, über das wir uns austauschen können. Es geht doch nicht darum, den Gottesdienst zu kritisieren, in dem Sinne, so das Lobpreisteam hat heute mal wieder nicht so toll gespielt und die haben so komische Klamotten angehabt. Oder der Pastor, wer steht da vorne rum und ich finde ihn sowieso nicht eloquent und ich mag den sowieso nicht, der erinnert mich an meinen Schwiegersohn. Das ist nicht das, worüber wir uns am Mittagstisch unterhalten sollen. Wir sollen uns am Mittagstisch unterhalten, was hat Gottes Wort zu mir gesprochen? Stehst du, sitzt du unter dem Wort? Spricht Gott dich an? Wisst ihr was im Alten Testament? Da gab es eine Situation, wo ein Prophet nicht in der Lage war, auf Gottes Wort zu hören. Da hat Gott einen Esel benutzt, um zu ihm zu sprechen. Wenn Gott einen Esel benutzen kann, um zu ihm zu sprechen, dann kann er doch auch mich als einen Esel benutzen, um zu dir zu sprechen, auch wenn du mich nicht magst. Okay? Ich bin vielleicht ein Esel Gottes. Und hier stehen vorne manchmal Esel Gottes, die man vielleicht nicht mag und die stinken und die, aber trotzdem blöken sie dir Gottes Wort in seinen Sinn. Und wenn du offen bist dafür, wenn du nicht sagst, okay, das kann sein, dass den Botschafter mag ich nicht, aber die Botschaft ist eine Botschaft von Christus, die mich trifft. Eine Botschaft, die mich existenziell trifft in meinem Herzen. Du kannst mit dem Willen, kannst du dein Herzen zumachen. Kannst sagen, interessiert mich nicht. Wenn Jan das sagt oder Daniel das sagt oder wer auch immer, mache ich mein Herz zu. Egal, was da kommt. Kannst du machen, ist eine freie Entscheidung. Dann kannst du auch, bist du herzlich willkommen, aber das hilft dir da nicht, es wirkt nicht in dir. Gottes Wort wirkt in unserem Herzen. Das ist der Grund, warum wir uns auf das Wort Gottes ausrichten. Und das Wort Gottes ist für uns eben auf der einen Seite die Heilige Schrift, aber zentral ist das Wort Gottes eine Person. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie meint Johannes? Jesus Christus. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist im Idealfall das, was hier vorne passiert. Dass wir etwas von Jesus hören, dass Jesus uns im Geist begegnet, in seinem Wort, durch einen Diener, eine Dienerin, durch ein Sprachrohr, durch eine Brieftaube, wie auch immer welches Bild du benutzen willst, ein Briefträger. Es ist nicht die Botschaft von mir. Es ist nicht die Botschaft von Daniel. Es ist nicht die Botschaft von Alex, die hier predigt. Es ist nicht die Botschaft von, keine Ahnung, was wer hier noch alles predigen wird. Es ist hoffentlich die Botschaft von Jesus Christus. Darum geht es. Und wir sind herausgefordert, uns selbst, unser Herz, im Licht dieses Wortes zu prüfen. Und uns etwas sagen zu lassen. Das passiert, wie gesagt, leider nicht immer. Ich habe das so häufig erlebt und auch gehört, aber bei mir selber, weil wenn ich irgendwo anders Predigten höre, bin ich auch manchmal sehr kritisch. Wenn ich irgendwie im Urlaub, oder wir haben Urlaub, den letzten Mal waren wir immer in Südtirol, da habe ich das nicht verstanden, ist ja Da haben wir dann keinen Gottesdienst besucht, aber ich schaue mir Gottesdienste manchmal an, gehe zu anderen Gottesdiensten und bin ich total kritisch. Und dann merke ich das, dann kritisiere ich den Klamottenstil und dann rede ich den Homiletik, ist das Fachwort für Predigtlehre, dann analysiere ich die Predigt unter homiletischen Gesichtspunkten und das erreicht mich alles gar nicht mehr. Ich habe das alles seziert, aber mich hat das Wort Gottes nicht erreicht. Und so geht's dir vielleicht manchmal auch. Du sitzt da und denkst dir, was redet der 30 Minuten, 40 Minuten, das geht mir zu lang, das nervt mich, die Klamotten finde ich doof und die Sprache finde ich doof und das erreicht dich nicht. Anstatt sich sein Herz zu öffnen, vom Willen her eine Entscheidung zu treffen, sag ich, öffne mich jetzt mal für das Wort Gottes. Wie, hier ist jemand, der zu mir spricht und nicht seinen eigenen Gedanken hier teilt, sondern der versucht, Gottes Wort auszuschöpfen und dir so darzulegen, dass du es verstehen kannst und auf dein Leben anwenden kannst, dass dir eine Begegnung mit Christus möglich ist. Also lasst uns auch als Gemeinde die Botschaft in den Mittelpunkt nehmen, nicht den Botschafter. Da werden wir uns immer mal nicht einig sein. Das wird immer mal wieder unterschiedliche Ansichten geben. Und wie gesagt, wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, dann kann er durch jeden hier vorne sprechen und den musst du nicht mögen, öffne dein Herz dafür. Ich habe mit euch einen Bibeltext anzuschauen, der das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, aus dem Alten Testament. Und zwar Psalm 19. Da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Landen und ihre Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende der Erde, des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrem Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Dieser Psalm von David, den kann man grob in zwei Teile einteilen. Beide offenbaren Gottes Herrlichkeit, wie Gott zu uns spricht. Im ersten Teil geht es darum, dass David sagt, Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Und im zweiten Teil, Gott offenbart sich durch sein Gesetz, durch sein geschriebenes Wort. Das ist die grobe Zweiteilung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Merkwürdig, da spricht jemand ohne Stimme. Man hört die Worte nicht. David schaut in den Himmel. Er schaut an das Firmament, so kann man die Feste auch übersetzen, das Himmelsgewölbe, so stellt man sich das da vor. Und er sieht Gott. Er sieht Gottes Wirken. Wir haben gerade ein Lied gesungen, das heißt Angst geht. Der Himmel über mir und dein Versprechen ist noch größer. David fängt an zu staunen. David fängt an zu staunen. Er schaut in den Himmel. Er sieht sich die Sonne an. Er sieht sich die Geschöpfe an. Und er fängt an zu staunen und sagt, das hat Gott gemacht. Und es ist ganz wichtig, dass es nicht darum geht, die Schöpfung anzubeten. Das haben alle Völker um Israel herum getan. Für sie war die Sonne ein Gott. Sie haben die Sonne angebetet. Sie haben die Sterne angebetet. Und auch in unserer Zeit gibt es das, dass Menschen sich von den Sternen die Zukunft sagen lassen, als ob daraus göttliche Autorität kommt. Wir können vom Wort Gottes her sagen, darüber können wir lachen. Wie können wir von den Sternen uns Weisheit geben lassen? Wie können wir den Sternen glauben? Das sind Geschöpfe, nicht Götter. Aber sie weisen hin auf den Schöpfer. Sie sprechen ohne Worte. Aber sie sprechen, dass wir anfangen zu staunen. In dem ersten Teil wird das Wort El benutzt für Gott. Das ist ein allgemeiner Begriff. So, Gott, das übernatürliche Wesen, das das Universum erschaffen hat und beherrscht. So könnte man das einfach übersetzen. El, Elohim. Das ist halt der hebräische Begriff. Das ist nicht so persönlich. Also Gott, wenn wir Gott sagen in unserer Gesellschaft, dann würde sich jeder so mit einfügen. Da sind ja nicht nur die Christen, die auch von Gott sprechen. Da sind auch Muslime sind davon, die von Gott sprechen und andere Religionen und Leute, die so eine global-galaktische Vorstellung von Gott haben. Gott ist irgendwie so ein allgemeiner Begriff. Nicht besonders persönlich. Im zweiten Teil dieses Psalms steht Jahwe. Das ist der Begriff für den Gott, der sich persönlich gezeigt hat am brennenden Busch. Der sich seinem Volk gezeigt hat, indem er Mose begegnet und gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott, der bei dir ist und der bei dir sein wird und der wo er auch bei dir war. Ich bin der persönliche Gott. Darum geht es hier. Wir fangen an zu staunen. Und es geht darum, der Himmel und die ganze Schöpfung spricht von Gottes Werk. Nicht hörbar, nicht in hörbaren Worten, aber sie sprechen auf einer anderen Ebene zu uns. Sie sprechen uns an in unserer eigenen Existenz. Bei uns ist es ja auch so manchmal, dass wir kommunizieren können ohne Worte. Zum Beispiel, indem man etwas vormacht. Wenn du mal jemanden, also ich musste mal einen Schlips binden, also einige Zeit habe ich in der Bank gearbeitet, im Beruf, du musst jeden Morgen einen Schlips haben. Wenn du mal eine wortwörtliche Beschreibung findest im Internet, wie man einen Schlips bindet, du legst das Ding so und dann machst du das so und dann lächst drüber und dann kannst du vergessen. Das kannst du absolut vergessen. Wenn ich jetzt anfangen würde, euch zu erklären, wie man einen Schlips bindet, nur mit Worten, da weißt du danach, bist du danach genauso schlau wie vorher. Du brauchst das, du musst es sehen. Und das ist etwas, was David hier ein Stück weit sagt. Hier ist etwas sichtbar. Das kommen keine Worte da, die uns ansprechen, aber es spricht uns an. Es erreicht uns. Wir können etwas sehen. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir staunend stehen vor diesem Universum, auch mit dem Wissen, was wir heute haben, wenn wir da von Lichtgeschwindigkeiten sprechen, und wenn wir davon Distanzen sprechen, die ehrlich gesagt ich nicht mehr begreifen kann. Wenn man sich überlegt, wie viele Jahre es dauern würde, um irgendwie den nächsten Fixstern zu erreichen, da hört mein Denken auf, ehrlich gesagt. Ich habe das mal alles gelesen und ich habe das auch irgendwie versucht zu verstehen, aber ehrlich gesagt, ob das nun 10 Milliarden Jahre waren oder 20 Milliarden, also es waren so lange Dimensionen, dass ich denke, das ist für mich mit meinen 80 vielleicht Jahren oder 50, weiß nicht, völlig irrelevant, das werde ich nicht mehr erleben. Selbst wenn ich mich mit einem Booster setzen würde, in Lichtgeschwindigkeit anfängt loszufahren, werde ich das nicht erreichen. Da kommen wir ins Staunen. Und ich habe heute Morgen, als ich mit dem Auto hergefahren bin, im Deutschlandfunk ein Interview gehört mit dem Radioastronom Professor in Holland, der heißt Heino Falke, der ist auch Christ und so, und der hat über seine Arbeit gesprochen, ein Astronom, ein Radioastronom, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, aber Astronom habe ich verstanden, das ist jemand, der sich mit Sternen auskennt, Radioastronom, und der hat über schwarze Löcher und so weiter geschrieben, und das ist so, und wenn er sagt, wir kommen an unser Denken, an das Ende unseres Verstehens, und wie er dann auch über Gott gesprochen hat, das ist überhaupt kein Widerspruch für ihn als Mensch, auch an einen Gott zu glauben, der das irgendwie geschaffen hat. Und das kommt hier rüber. Die Schöpfung spricht zu uns. Und das ist jetzt halt das Problem an diesem Sprechen, dass es eben auch nicht so konkret ist, dass die Worte nicht hörbar sind, dass da einer stehen kann und sagen kann, ich schaue also den Himmel an und ich sehe Gottes Hände, die das alles gemacht haben. Ich staune über Gott. Und da sitzt ein anderer, der guckt sich das an und sagt, wow, ich staune darüber, dass da oben Gasbläschen rumfliegen, dass da oben ein Fixstern ist, der aus so und so viel, der materialistisch sich anschaut. Und das kann man keinem von beiden irgendwie übel nehmen, weil so eindeutig ist es ja nun mal nicht. Und das ist eben die Stärke in diesem Psalm. Sie wird jetzt sehr konkret. Der Psalm wird sehr konkret. Das bedeutet also, wenn wir nur auf die Natur angewiesen wären, als unsere Offenbarungsquelle über Gott, hätten wir ein Problem. Wir stehen nämlich staunend vor der Natur. Wir stehen staunend vor dem Sternenhimmel und schauen uns die Sonne an. Wunderbar. Aber ich würde anfangen zu zweifeln, wenn ich an die Tsunamis denke, wenn ich an die Erdbeben denke, wenn ich an die Naturkatastrophen denke, wenn ich an die Stürme und Erdbeben, alles Mögliche denke, dann denke ich so, was ist denn damit? Wie soll ich dann eine Offenbarung von Gott bekommen? Wie ist Gott denn? Wie könnte ich dann sagen, Gott liebt mich wirklich? Gott hat mich erlöst. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Wie sollte ich das machen? Nur durch die Betrachtung der Natur wäre das meines Erachtens schwierig. Wir kommen auf der einen Seite in Staunen, dass das alles so funktioniert und so wunderbar gemacht ist. Auf der anderen Seite kommen wir vielleicht auch in Zweifel und denken so, oh Mann, mit dem Gott möchte ich lieber vielleicht nichts zu tun haben, wenn es ihn denn gibt. Und deswegen ist es wichtig, und das kommt hier im Psalm 19 sehr wunderbar rüber, dass Gottes Wort sehr konkret wird. Wenn wir uns jetzt den zweiten Teil anschauen, da gibt es dann 6 Aussagen, die eben mit Jahwe in Verbindung gebracht werden. Mit seinem geschriebenen Wort in Verbindung gebracht werden. Gottes Wort, was er uns gegeben hat, was er uns damals mit dem Volk Israel durch Mose gegeben hat und uns heute gegeben hat in dem, was wir das Alte Testament nennen, aber auch von der Offenbarung von Jesus her durch die Schriften des Neuen Testamentes her. Hier die Auswirkung, die sich auch auf Menschen hat. Das Gesetz des Herrn, es erquickt die Seele, sagt David hier. Das hat also etwas Positives bewirktes in mir. Und so weiter, ihr könnt das hier nachlesen. Ich habe euch diese Folie nochmal extra mitgebracht. Wenn wir uns also als Gemeinde ermahnen und ermutigen sollen, wie es der Hebräerbrief sagt, dann ist doch wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Und dass es sehr eindeutig ist, dass es nachvollziehbar ist. Nur dann können wir das in Angriff nehmen. Ohne dass es vage bleibt. David hatte das Gesetz des Mose, das Gesetz, und Gott hatte sich eben für ihn als jemand, der zum Volk Gottes gehört, klar gezeigt. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind und uns jetzt mal in die Situation von David hineinversetzen, er selbst ist ja den Geboten auch nicht immer gerecht geworden. Das wissen wir. Da ist die Bibel ja Gott sei Dank sehr ehrlich. Da könnte man ja schon sagen, schon gut, dass Gottes Gebote schön sind und gut sind und alles mögliche, man sollte sie halten. Aber David müsste ja schon sagen, stopp, ich bin raus. Ich habe Ehebruch begangen, ich habe dies gemacht und jenes gemacht und ich habe dafür gesorgt, dass mein Nebenbuhler ein bisschen Kopf kürzer gemacht wird. So ein Typ war David ja auch. Ist ja auch Teil seiner Geschichte, seiner Biografie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als neutestamentliche Christen uns eingestehen müssen, das Gesetz Gottes ist gut. Auf jeden Fall. Und das wusste David auch. Aber wir können es gar nicht einhalten. Wir schaffen es gar nicht, das aus eigener Kraft hinzubekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es vom Neuen Testament als Wegweiser, als Hinweis verstehen. Etwas, das uns auf Christus hinweist. Der Hebräerbrief hilft uns da auf die Sprünge. In Hebräer 10 heißt es, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die Opfer niemals vollkommen machen durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Das ist das Bild. Das Gesetz ist ein Schatten, nicht die Form der Dinge selbst. Das ist das, was der Hebräerbrief uns hier sagt. Und dann geht's da weiter in Vers 5. Darum spricht Jesus, wenn er in die Welt kommt, und jetzt wird zitiert Psalm 40, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Also das, was im Gesetz steht. Welche doch nach dem Gesetz gefordert werden, wie der Hebräerbrief uns hier schön sagt. Also das Gesetz hat das alles gefordert. Und dann geht's weiter in Vers 9. Dann aber sprach er, also Jesus, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, komplett. Und wenn wir das miteinander anfangen zu betrachten, unser Unvermögen, das Gesetz zu erfüllen, und auf der anderen Seite kommt Jesus her und sagt, ich habe das Gesetz erfüllt, vollkommen. In Johannes 4 sagt Jesus, meine Speise ist es die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das steht nebeneinander vor unseren inneren Augen als neutestamentliche Christen. Wir schauen auf das Gesetz, das vollkommen ist, und wir schauen auf Christus, der Gottes Willen komplett erfüllt hat. Und dann begreifen wir dann ein Kreuz. Das kommt zusammen. Das, was Christus erfüllt hat, das Gesetz, hat er zu deinen und zu meinen Gunsten erfüllt. Ich brauche also nie wieder sagen, ich muss das Gesetz erfüllen. Christus hat das Gesetz für mich erfüllt. Und ich lebe unter einem neuen Gesetz, nämlich unter Christus. Das ist das Neue. Das ist das, wo es in den Hebräer 9 dann heißt, da hebt er das erste auf, nämlich das Gesetz, damit er das zweite einsetzt, nämlich Christus. Das ist die frohe Botschaft davon. Das ist die frohe Botschaft, die auch in diesem Text uns hoffentlich ins Gesicht springt. Wir können das Gesetz aus unserer eigenen Kraft nicht einhalten. Aber Christus hat es eingehalten zu unseren Gunsten. Darum können wir befreit und fröhlich heute in diese Tür verlassen oder die Tür verlassen, welche auch immer, aber Hauptsache fröhlich. Hauptsache frohe Botschaft. Hauptsache das Gesetz ist erfüllt. Christus hat es für mich erfüllt und ich kann frei sein. Und das, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir uns immer wieder zusagen lassen. Das müssen wir immer wieder miteinander hören. Das müssen wir an den Mittagstischen miteinander diskutieren. Ich kann mir auch nicht zusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Manchmal braucht man einfach jemanden, der es einem wieder neu auslegt, der einem wieder neu Gottes Wort zuspricht. Das ist der Sinn, warum wir uns dem Wort Gottes so an zentraler Stelle immer wieder aussetzen. Dass wir uns gewissermaßen gemeinsam unter dieses Wort stellen und sagen, das Gesetz ist gut. Ja, hast du es auch nicht hingekriegt? Okay, nicht das Problem, weil Jesus hat es eingehalten für dich. Und wir ermutigen uns und ermahnen uns gegenseitig. Das heißt nicht, dass wir fröhlich weiter sündigen sollen. Darüber steht ja in den Versen 12 bis 14 ja noch einiges, wo es darum geht, sogar verzeih mir die verborgenen Sünden. Und er warnt, das Gesetz warnt uns davor, weitere Sünden zu begehen. Es geht nicht darum, dass man danach lebt wie die Axt im Walde, wenn man Christ geworden ist. Sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und sagen, das Gesetz ist gut. Christus hat es für mich erfüllt. Und ich lebe jetzt unter Christus, mit Christus, in Christus. Und das Gesetz kann ich in seiner Kraft auch erfüllen. In Christus kann ich das erfüllen, kann ich lieben. Kann ich all die Dinge tun, die das Gesetz von mir fordert? Also aus meinem alten Ich heraus kann ich das gar nicht. Und dass wir uns gegenseitig zu ermutigen und anstacheln zu Liebe, anstacheln zu guten Werken. Christus lebt in dir. Christus lebt in dir. Die Liebe Gottes lebt in dir. Geh hinaus und sag's den anderen. Geh hinaus, leg deinem Bruder, dem es gerade nicht gut geht, die Hand auf und bete für ihn. Ermutige deine Schwester, die gerade krank ist. Bete für sie, dass sie gesund wird. Lass uns in den Hauskreisen so zusammenstehen. Hey, Christus lebt in uns. Das Gesetz ist erfüllt. Wir können als befreite Kinder Gottes in seine Gegenwart kommen und uns gegenseitig so ermutigen und ermahnen. Darum geht es. Das Ermutigen und Ermahnen ist an der Stelle das Entscheidende. Psalm 19 macht das eben uns deutlich, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören müssen, um eben im Glauben uns gegenseitig ermutigen und ermahnen zu können, uns anstacheln zu können. Sonst stehen wir vielleicht mit allen möglichen anderen Menschen unter einem großen Sternenhimmel und staunen darüber, was da alles passiert. Und haben eine Ahnung davon, dass es Gott gibt. Aber es ist nicht so konkret wie das Wort Gottes, was uns in der Predigt und in seinem Wort anspricht. Und es ist im Idealfall die frohe Botschaft von Jesus Christus selbst. Wir haben als neutestamentlich Christen, David können wir ihn in Psalm 19, diese Dankbarkeit für das geschriebene, konkrete Wort Gottes uns zu eigen machen. Und dann mit der neutestamentlichen Brille draufschauen und dankbar sagen, danke Jesus, dass du das perfekte Opfer gebracht hast. Dass du das Gebot Gottes komplett erfüllt hast. Für mich. Das ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Da fand der Tausch statt. Der von keiner Sünde wusste, sagt Paulus. ist für dich und für mich zur Sünde gemacht worden, damit wir die Gerechtigkeit würden, die in Gott gilt. Darum hören wir gemeinsam auf Gottes Wort, dass wir immer wieder gemeinsam uns ermutigen, ermahnen, zu guten Werken anreizen, Liebe üben, uns auf Gott ausrichten. In der vergangenen Woche ist der Bischof Ulrich Wilkens gestorben. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen und habe gedacht, Mensch, das Zitat möchte ich euch noch zumuten am Schluss der Predigt. Er schreibt, wenn Leute zum Beispiel in einer Gruppe nebeneinander stundenlang meditieren und sonst nichts weiter tun, oder wenn sich andere ernsthaft hinsetzen und die Bibel lesen, aber nicht in den Gottesdienst gehen, dann bleibt der fromme Mensch mit sich allein und lernt nicht, mit Gottes wunderbarem Handeln umzugehen. Wie schön ist es, wenn wir uns begegnen und Gott an mir handelt durch deine Zuwendung. Und wenn ich ein Werkzeug sein kann in Gottes Hand, um dir etwas Gutes zu tun. Und wenn wir uns nicht treffen, passiert das nicht. Und er endet dann, wenn das so ist, diktiert der fromme Mensch Gott seine Vorschriften. Liebe Gemeinde, lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns bitte nicht Gott Vorschriften machen. Er hat uns gesagt, wie er seine Gemeinde bauen will. Lasst uns treffen und das miteinander feiern, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, dass wir uns dieses Wort gegenseitig zusprechen können und dass wir uns mit diesem Wort ermahnen und ermutigen können, anstacheln können zur Liebe und zu guten Werken. Dass das Reich Gottes kommt in Oldenburg, in unserer Gemeinde, an dem Ort, wo du lebst und wo du arbeitest. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass wir Gottes Wort haben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass Jesus, dass du das Wort Gottes selbst bist und dass du uns begegnest in der Heiligen Schrift, dass wir dir vertrauen können und dass wir darauf vertrauen können, dass wenn wir diesen Worten glauben, dass wir neues Leben bekommen, das Glauben in uns wächst, Vertrauen in uns wächst, und dass du uns als Gemeinde weiter voranbringst. Danke für jeden Bruder, jede Schwester, mit dem wir gemeinsam unterwegs sein können. Und ich bitte dich, dass du uns eine neue Leidenschaft, eine neue Freude schenkst am Miteinander. Dass das, was auch an Verletzungen da war, dass du das heilst und wiederherstellst, Jesus, da schlägt der Feind am meisten rein. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass das, was der Feind uns nimmt, dass du uns das um ein Vielfaches zurückgibst. Ich bete, dass du diese Gemeinde segnest, dass du unser Miteinander segnest, das Band der Liebe neu um uns herum legst, Jesus, dass wir uns von deinem Wort ansprechen lassen und ausrichten an dir, Jesus. So segne du uns in unserem gemeinsamen Weg dir nach, weil wir miteinander glauben, dass der Tag des Herrn wirklich vor der Tür steht und wir uns eines Tages bei dir in der Ewigkeit wiederfinden werden. Amen.